Wartet. Wartet. Es kommt gleich. Es kommt gleich.
Es funktioniert.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Filmrisshörer und Hörerinnen am Radio-Endgerät um 12 Uhr mittags. Wartet, wartet, es kommt gleich. Ja, so viel ist sicher. Wir sind da für euch immer am Samstag um 12 hier bei Radio Blau und am Montag um 14 Uhr bei Radio Korax und bei Radio Fratz um 20 Uhr abends am Montag und jederzeit und immer wieder auf filmriss-leipzig.de. Und mein treuer Kumpane, mit dem ich hier das Studio teile, ist der Flo. Hallo Flo.
Hallo Lars.
Wir reiten jetzt in den Sonnenuntergang. Nee, natürlich noch nicht. Wir sind hier für euch die nächsten zwei Stunden. Und das natürlich auch wie gewohnt mit guter Musik. Hier ist Georgia Smith mit High. Ja, seid high auf Filme hoffentlich. Die nächsten zwei Stunden gibt's davon reichlich.
Es ist äußerst peinlich, aber einer unserer Stammgäste, ein sehr begüterter Exzentriker, vermisst seine Lieblingsschlange. Ich bitte Sie, nur nicht aufregen, schön die Ruhe bewahren. Darf ich vorschlagen, dass Sie sich für einen Moment im Bad einschließen, während ich das Zimmer durchsuche, Miss Burns?
Und wenn sie nur im Bad ist?
Sie wird nicht da drin sein, Miss Burns. Schlangen haben bekanntlich eine Todesangst vor Kacheln.
Ach so.
Filmstarts der Woche.
Klavierklängen von Emmahoy Tsegwe Mariam Gebro, wenn ich das jetzt auch nur annähernd richtig ausgesprochen habe. Die Frau kommt aus Kamerun, wenn mich nicht alles täuscht. Kann aber auch sein, dass sie woanders herkommt. Sie ist auf jeden Fall irgendwo als Nonne unterwegs gewesen und hat dort in Kamerun oder in, ja, ich glaube Kamerun war es, auf jeden Fall sehr viel getan irgendwie als Nonne für die Menschen und hat aber nebenher halt eben auch Musik gemacht. Und da sie halt eben selbst nicht in der Lage war, Musik zu studieren, zunächst einmal, weil es ihr nicht möglich war, später dann im Ausland schon, hat sie dann eben auch vor allen Dingen aufgrund der Regierung, die dann an der Macht war, hat sie dann halt eben als Nonne gewirkt und diese Musik gilt es jetzt tatsächlich wieder zu entdecken. The Homeless Wanderer hören wir hier von Emmahoy Tsegwe Mariam Gebro. Denn sie ist Teil eines Soundtracks, wie ihr euch schon vorstellen könnt eigentlich, eines Films, der in dieser Woche startet. Und wenn ich hier die freundliche junge Dame am Anfang hier gesagt hat, Filmstarts der Woche, dann liegt es vor allen Dingen, weil wir ja auf jeden Fall zwei Filme haben, die wir heute vorheben wollen. Zwei Filmstarts der Woche und dann noch eine ganze Menge anderes. Und wir wollen als erstes reden, Flo und auch liebe Jasmin, die ich in der Leitung begrüße. Hallo? 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 Du bist noch nicht zu hören. Ich drehe dich hoch, aber achso, hier hat jemand das Mischpult verstellt. Haha, hihi, hoho. Moment. Geht gleich los. So, jetzt bist du da, liebe Jasmin. Hallo, grüß dich.
Hey, hi, ist
hey,
jetzt besser?
Aus der Ferne, wunderbar. Wir wollen zu dritt erstmal reden über einen der Ja, schönsten Filme des Jahres, finde ich.
Den besten Film laut Sight and Sound, oder? Meinst du? All We Imagine is Light, weil den anderen habe ich nicht gesehen.
Ja, kommt dir die Musik nicht irgendwie bekannt
vor? Ja, das dachte ich, aber du weißt, ich bin schlecht mit sowas, deswegen.
Vor allen Dingen, wenn ich dich hier in die Diskussion mit reinnehme, ja, weil du hast den anderen ja nicht gesehen. Also bin ich ja derjenige, der übermüdet ist.
Ich bin immer übermüdet, okay, das ist Dauerzustand.
Wir reden natürlich über All We Imagine is Light. Wir reden natürlich über den Film, der in Cannes für Sensationen gesorgt hat, denn es ist tatsächlich der erste indische, der erste Film einer indischen Regisseurin, glaube ich, ever, der in Cannes groß gewonnen hatte. Der hatte, glaube ich, den großen Preis der Jury gewonnen, ne? Auf jeden Fall schon mit Vorschusslorbeeren bei uns in die Kinos gekommen. Und ich habe den in Karlo Vivari gesehen, auch wie unseren anderen Filmstart der Woche übrigens. Und war so ein bisschen gehypt davon, von diesen Vorschusslorbeeren, die da irgendwie mitgingen. Und habe mir den dann da angeschaut und war dann ein bisschen ernüchtert zunächst einmal, weil es schon ein spezieller Film ist, der schon auch ein bisschen was von einem abverlangt. Aber lasst uns vielleicht zunächst einmal reden, worum es überhaupt geht, liebe Jasmin. Magst
ja,
du vielleicht?
Ja, es ist All We Imagine is Light. Ich würde sagen, sozialer Realismus. Es geht um drei Krankenschwestern in Mumbai, in Indien, und zeigt halt deren Arbeits- und Privatleben erstmal, lässt sich Zeit, ihre ja, Persönlichkeiten, ihre Geschichte, ihre Umstände zu erzählen, verfolgt sie halt in Momenten, wo sich ihr Leben verändert. Die eine vermisst ihren Mann, der in Deutschland ist, seit einem Jahr auch nicht wieder geschrieben hat und ihr plötzlich einen Reiskocher mit der Post zum Geschenk macht und dadurch wieder so ins Bewusstsein tritt. Eine andere droht, ihre Wohnung zu verlieren, weil sie keine Dokumente hat, die beweisen, dass sie da lebt, obwohl sie seit 20 Jahren da ist. Und die dritte hat, obwohl sie Hindu ist, einen muslimischen Freund und ihre Eltern sind absolut nicht damit einverstanden, suchen sozusagen nach neuen Ehekandidaten für sie, während sie eigentlich schon den Mann ihres Herzens gefunden hat. Und das Ganze ja, verfolgt eben diese drei Personen, auch unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Persönlichkeit. Das ja, wird auch sehr gut gespielt, dass man wirklich rausfindet, was das für Frauen sind. Und irgendwann im letzten Drittel des Films verlassen sie Mumbai und reisen sozusagen auf einen Urlaub ans Meer und können da halt noch in der Ruhe nochmal neue Erkenntnisse über sich gewinnen. Und ich würde das Ganze ja eher als Slow Cinema beschreiben, was ja so ein Buzzword ist, und oder meditativ. Man kann es auf viele Arten beschreiben. Es ist ein langsamer Film, der sich Zeit lässt mit seinen Figuren, mit seinen Momenten, mit den Eindrücken, die man hat. Und du hast schon gesagt, es kann einem etwas abverlangen, weil es auch auf eine Art reizarm ist. Aber auf die andere Art sind diese Bilder halt auch wirklich sehr eindrucksvoll inszeniert, und wenn man sich auf die Figuren einlässt, ist da auch viel Emotion drin, die man mitfühlen kann.
Absolut, ja. Tatsächlich hat der Film mich beim zweiten Mal dann völlig überzeugt eigentlich, ganz im Gegenteil irgendwie zu dem skeptischen Erstsichten, weil er eben so eigenwillig auch gemacht ist, ne? Du hast hier Mumbai, eine Metropole mit mehr als 28 Millionen Einwohnern, die in diesem ganzen Einzugsgebiet dieser indischen Stadt halt leben. Ein riesiger, beispielloser Ameisenhaufen. Und trotzdem kriegst du ja von dem Lärm beispielsweise kaum was mit. Der Film ist ja eigentlich die ganze Zeit oder in der meisten Zeit halt wirklich so auf so einer hypnotischen Ebene, ne? Auch mit der Musik.
Ja, absolut. Ich möchte jetzt Flo nicht ausschließen, aber direkt zum Sounddesign nochmal. Wir haben ja am Anfang das Lied gehört, das eingespielt wird. Das ist einer der lautesten Momente des Films und untermalt Langeweile. Also das ist halt, also der Film, normalerweise hat er eben so Hintergrundgeräusche, halt Wind oder mal ein Motor oder so Wohnhausgeräusche aus der Entfernung. Das Meer hört man auch oft, wenn sie dann am Strand sind. Regen ist etwas, also mehr so tatsächlich Hintergrundgeräusche, die präsent sind, die auch ein bisschen lauter gemischt sind, als bei vielen Filmen der Fall wäre, um eben einfach so ein Bett drunter zu legen. Aber die wirklich lauten Momente sind sehr, sehr selten. Also es gibt halt diese Langeweile, die mit dem Klavierstück untermalt wird und die auch eine relativ schnell geschnittene Montage von einer Person ist, die belanglose Dinge in ihrem Büro tut, weil sie nichts zu tun hat. Und dann gibt es halt einen Moment, wo getanzt wird, aber sowas wie ein großes Straßenfest in Mumbai wird mit sehr Lo-Fi-Elektromusik übertönt sozusagen. Da wird nicht der Lärm reingeblendet, der da offensichtlich stattfindet, sondern sie spielen absichtlich leisere Musik in diesem Moment. Es gibt Momente, wo man diegetische Musik einbringen könnte, weil eine Person mit Kopfhörern Musik hört, aber man kriegt halt nur so ganz gedämpft, was Leute außerhalb der Kopfhörer kriegen. Und erst im Abspann hört man sozusagen, was auf diesen Kopfhörern drauf ist. Also es ist ein Film, der eben auch in Momenten, wo es im Film laut wäre, das leise reinbringt und eben die Natur und den ruhigen Momenten mehr Raum im Soundtrack einbringen halt gibt als dem Lärm. Für mich war das als Zuschauer, muss ich sagen, wirklich teilweise schwierig, da die Konzentration zu halten. Aber ich sehe halt, wie sehr absichtlich das eine Entscheidung war und wie sehr eben halt Langeweile als laut darzustellen auch etwas ist, was so mit meditativen Mindsets zu tun hat. Das ist nicht meine Art von Mindset, glaube ich. Und deswegen fällt es mir auch schwer, diesen Zugang zu finden, aber ich würdige die Absichtlichkeit komplett.
Ja, der hat dann schon so irgendwie so einen Traumzustand fast, den er schafft irgendwie auch mit dieser Musik, so eine Ebene, in der man sich hier befindet. Und der Film fängt aber ja damit an, und damit wollte ich eigentlich loslegen, damit an, dass er eben in diesem Ameisenhaufen, in der U-Bahn, an den Straßen und so halt den Fokus legt auf einzelne Personen. Du siehst Gesichter, es ist dokumentarisch am Anfang wirklich alles so. Und du hörst aus dem Off Geschichten, du hörst Lebensgeschichten, Ausschnitte von Lebensgeschichten. Warum sind die Menschen halt irgendwie nach Mumbai gekommen und was macht diese Stadt aus und so besonders? Und dann bleibt diese Kamera dann eben auf dem Gesicht von Prabha hängen und sie wird ja dann unsere Hauptfigur. Und der Film erzählt einfach auch viel mit seinem dokumentarischen Ansatz und diesen sehr lebensnahen Geschichten, die auch im Film erzählt werden, erzählt auch sehr viel über Indien und über die indische Gesellschaft.
Kann man bestimmt so sehen.
Denke ich.
Ich hatte jetzt nicht, also ich hatte jetzt tatsächlich bei vielen dieser Großstadtgeschichten, um jetzt hier der komische Partypooper zu sein, nicht den Eindruck, dass mir das super viel über Indien direkt erzählt, sondern einfach über Leben in einer derartigen Metropole. Also das, so ging es mir tatsächlich. Ich habe mich nämlich auch mehrfach gefragt, was mir hier erzählt werden soll. Und ich fand das jetzt auch nicht schlecht oder sowas, aber ich hatte halt das Gefühl, dass sich viel davon, was man, finde ich, aber auch als was sehr Positives irgendwie sehen kann, eben auf Indien und Mumbai direkt bezieht, sondern eben vielleicht auch einfach auf Riesenmetropolen und wie es da eben halt auch einzelnen Schicksalen geht.
Naja, du hast aber ja, und das ist ja nicht ein unwesentlicher Teil des Films, finde ich, das Kastensystem. Du hast halt einfach diese gesellschaftliche Struktur, in der wir uns hier befinden, in der es halt unmöglich ist, von einem Menschen jemanden anderen zu lieben und zu heiraten. Ja, aber
also ich hatte das Gefühl, dass das nicht zwingend mit dem Kastensystem zu tun hat, sondern einfach mit unterschiedlichen Glaubenssystemen, weil es halt eben Hindu und Muslim war oder mit Sprachbarrieren oder sowas. Aber das sind ja auch alles Dinge, die du auf viele große so Melting Pot Metropolen beziehen kannst.
Es gibt Arranged Marriage, es gibt sicherlich auch woanders, aber Prabha ist ja auch eine, die davon betroffen ist, ne, von einer eben arrangierten Ehe.
Ja, ja, klar. Also, ja. Aber deswegen meine ich ja, das ist halt, also für mich, ich hatte nicht das Gefühl, dass sich halt so krass, dass das Setting dieses Films muss Indien sein, damit es funktioniert, sondern ich hatte das Gefühl, das hätte auch woanders theoretisch funktioniert. Ist natürlich schön, so eine Perspektive zu kriegen, klar. Ich fand es schön, dass du meintest, Jasmin, es ist hier dieses, wie hast du es beschrieben? Nicht Sozialdrama, sondern einfach diese soziale Beobachtung oder so. Sozialer Realismus. Ja. Weil ich tatsächlich nämlich auch zwischendurch dachte, ich musste an Jan Dielmann denken, so ein bisschen. an Chantal Ackermann, den ich leider halt Gottes zu lang und zu langweilig fand. Und fand das hier ein bisschen angenehmer auf jeden Fall. Ihr habt gemeint, ihr fandet es schön inszeniert und alles. Ich muss zugeben, dass ich bis auf, glaube ich, den letzten Strandabschnitt oder sowas, das alles, war mir das zu sehr Doku von der Optik. Ich hatte das Gefühl, das ist, sieht für mich, hat jetzt visuell nicht so viel Interessantes für mich tatsächlich gehabt, muss ich ehrlich zugeben.
Naja, es gibt auch schöne Dokus, das stimmt allerdings, ja. Aber, auf jeden Fall, es gibt auch toll gefilmte Dokus, also das kann man jetzt nicht so wirklich festmachen. Ja,
aber ich fand das Endbild fand ich tatsächlich sehr schön, das hat für mich sehr irgendwie Kino gehabt oder sowas, aber ansonsten fand ich tatsächlich doch, hat vielleicht das Visuelle auch ein bisschen die Langeweile mit transportiert, weil ich es halt nicht unbedingt spannend, also ich fand es halt visuell nicht unbedingt interessant, das war halt einfach, ja, ich filme Menschen, die halt leben, so, das ist halt, da bin ich halt vielleicht auch einfach jemand, der nicht Zielpublikum ist. Ja, ich weiß, Lars, das findest du jetzt wieder blöd, dass ich hier
tatsächlich sehe ich das genau anders. Also ich fand die Bilder wirklich sehr, sehr bemerkenswert von dem Film. Der Kameramann Ranabir heißt der, genau richtig, der hier sehr, sehr, sehr flirrende, sehr poetische Bilder wirklich eingefangen hat, fand ich. Oftmals nachts, auch wenn wir uns hier auf der Arbeit befinden, halt eben in diesem Krankenhaus, aber auch von den Straßenzügen und dann nachher halt eben auch von der Natur. Also das fand ich gerade auf der visuellen Ebene wirklich reizvoll.
Echt tatsächlich, sagen. Nee, da muss ich tatsächlich sagen, für mich war das visuell, war ich da wirklich die ganze Zeit so, ja, okay, ich verstehe nicht ganz, warum Leute das alles so ansprechend finden, weil ich dachte, das geht alles viel interessanter irgendwie auch zu visualisieren. Ich fand tatsächlich die Tonebene auch spannend, weil ich schon finde, man hat die Stadt mitbekommen und ich war zwischendurch unsicher, ob es daran liegt, dass ich halt eben am PC mit Kopfhörern gehört habe oder ob es dann im Kino genauso funktioniert mit einem geilen Surround-Sound, weil das eben schon sehr geil ist, dass du jedes Knistern von der Tüte irgendwie, wenn die was machen und alles, dass du das alles extrem nah mitbekommst und die ganze Zeit das Gefühl hast, du bist wirklich irgendwie mittendrin. So, das fand ich tatsächlich auch sehr interessant und das hat mir auch irgendwie, ich sag mal, für mich persönlich dann den Film doch in Anführungsstrichen gerettet, dass ich dem halt noch was abgewinnen konnte tatsächlich. Weil ich immer, ich muss zugeben, das ist halt für mich so eine Art Film, die bei mir immer kurz davor ist abzutriften in, nee, das langweilt mich einfach nur und dann finde ich es auch nicht interessant. Mhm. So.
Absolut verständlich, ja.
Die Jasmin?
Ja, genau, es ist ein Film, der sich für mich, also wenig Filme haben sich für mich so on location gefilmt angefühlt wie das hier. Ja. Also man ist da vor Ort und das, das ist ja auch eine Qualität und eben, ja, sozialer Realismus, man sieht werktätige Menschen und die Umstände ihres Lebens. Ich würde ihn nicht als reizvoll beschreiben, um den Begriff aufzunehmen. Ich würde sagen, es ist eher ein reizarmer Film, aber ich würde ihn als ansprechend beschreiben. Also sozusagen, ich bin offenbar dazwischen in der Wahrnehmung.
Auf jeden Fall ein sehenswerter Film, wie ich finde, weil er in dem wenigen halt irgendwie, also der ist ja wirklich ein sehr, sehr zurückhaltender Film, ein sehr, also fast schon untererzählt oder unterspielt, so, es wird vieles ausgelassen, es driftet halt wirklich und das mag ich so, das ist halt so ein bisschen was, was vom asiatischen Kino halt auch so, wie ich es kenne einfach, ne, das ist halt eben, ja, ich meine, ich habe die Filme von Api Chapong Verasethakul geschaut, ne? Also diese ewig langen Filme, die dir überhaupt nicht gefallen würden, weil du nach 5 Minuten spätestens eingeschlafen bist, glaube ich.
Dann könnte ich vielleicht auch was abgewinnen, das ist gute Einschlafhilfe.
Die halt wirklich so einen, also die halt einfach auch so einen Traumzustand oder so eine Ebene halt induzieren halt wirklich geradezu. In der man dann aber auch offen ist für anderes. Also irgendwie hat's mich gefasst.
Das ist, ja, ich meine, ich habe auch das, also es gibt für mich auch Filme, die auf einer ähnlichen Ebene funktionieren. Also ich meine, wir hatten halt letztens erst I Saw the TV Glow, weil ich finde, das ist, also geht in eine ähnliche meditative Richtung, so was, wo du halt einfach dich berauschen lässt von dem, was du siehst. So, ich fand, das eine ist für mich halt nur irgendwie einfach interessanter als das andere. Ich habe versucht, mir ein paar Gedanken sonst wie dazu zu machen. Vielleicht komme ich da später nochmal drauf, wenn ich über einen anderen indischen Film rede, den ich noch die letzte Zeit gesehen habe, der in der Sofaecke dann kommt. Weil das finde ich auch einfach einen sehr spannenden Kontrast, was man da eben aus Indien an Filmen bekommt zum Teil.
Auf jeden Fall. Also es ist ja definitiv nicht das, was man halt irgendwie vielfach eben aus dem indischen Kino kennt, was vor allen Dingen die Nullerjahre beherrscht hat oder die End-90er, wo wir halt Bollywood-Kino hier nach Deutschland bekommen haben, das Rapid Eye Movies dann ja auch gebracht hat. Übrigens, der Film kommt jetzt auch von Rapid Eye Movies in die Kinos. Und das ist natürlich hier der absolut komplette Kontrast zu den überbordenden Bollywood-Kitsch, den wir halt kennen.
Ja, also das oder was alles aktuell so ist. Sandalwood, Bollywood, Tollywood. Jasmin möchte noch was sagen.
Genau, ich möchte, wenn du schon als Titel als Vergleich reinbringst, auch hier haben wir halt eine Innenperspektive in etwas, was von einer Gruppe von Leuten, die sonst normalerweise nicht die Filme machen, eben halt Arbeiterinnen in der Großstadt, Frauen und eben auch speziell halt ein Frauenkino aus Indien. Das ist eben etwas, was eben ja wahrscheinlich auch zahlreich existiert, aber sonst nicht die großen europäischen Releases kriegt, wenn kein Festival-Sieg dahinter steht. Und das weiß ich auch zu schätzen, einfach mal eine andere Perspektive filmisch auf dieses Land, diese Kultur zu bekommen.
Ja, ja. Ich würde auch fast in Frage stellen, ob es das wirklich, also ich kann mir schon vorstellen, dass da bestimmt ein bisschen was gibt, aber glaube ich halt eben nicht in dem Umfang, wie es halt so viele andere größere Filme gibt, die dann irgendwie eben ganz andere politische Töne anschlagen aus Indien.
Mhm. Ja, ich kann da sehr empfehlen, der gute Kanwal Sethi macht, der ja hier in Leipzig lebt, tatsächlich ein indischer Regisseur, der aber auch in Indien Filme dreht, in Deutschland lebt seit vielen, vielen, vielen Jahren und der macht auch recht ähnliche, ja, Moodpieces, aber die auch Geschichten erzählen, wo es auch oftmals eben um arrangierte Ehen, um Liebe geht, verhinderte Liebe geht. Da kann ich wirklich sehr empfehlen, mal Once Again zum Beispiel zu schauen von Kanwal Sethi. Das ist von der Stimmung her eigentlich gar nicht mal so weit weg. Paya Kapadia ist als erste indische Regisseurin in den Wettbewerb von Cannes geladen worden mit ihrem Film All We Imagine as Light. Der Film hat dann dort den zweitwichtigsten Preis gewonnen, den großen Preis der Jury. Und wir hören noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von Emma Hoy. Zege Mariam Gebrüy, glaube ich. Die übrigens tatsächlich aus Kamerun stammt, glaube ich, oder? Ja, du bist noch bei mir, liebe Jasmin. Wir wollen noch über einen weiteren Film reden in dieser Woche, den ich gesehen habe, ebenfalls beim Carlo Vivari Film Festival. Kann ich euch immer sehr empfehlen, ist immer im Juli die hervorragende Gelegenheit bei bestem Wetter, Sonnenschein und Sommer, die Filme des Jahres zu schauen. Denn alles, was so in Cannes ausgezeichnet wurde, ist dann da zu sehen im Anschluss und natürlich vieles Tolles und Entdeckenswertes aus dem osteuropäischen Raum vor allen Dingen. Und so kam es dann, dass beides hier in diesem Fall auch zusammenspielte und ich von einem Film gehört hatte, der in Venedig ausgezeichnet wurde. Eine Erklärung für alles ist der deutsche Titel. Und der lief dort auch in Anwesenheit des Regisseurs und das Kino war voll. Die Leute standen schon Schlange und ich bin mit viel Glück überhaupt noch in den Saal reingekommen. Und das Kino, das Filmfestival in Carlo Vivari macht es freundlicherweise auch so, dass die nicht irgendwie alle Stühle besetzen und dann ist Schluss, sondern wenn wer will, kann sich halt auch noch an die Seite setzen. Und so habe ich halt eben auf dem Boden gesessen, tatsächlich. Mich eingestellt auf einen ungarischen Film, jetzt auch nicht unbedingt so mein Kino normalerweise, dann auf einen Film, der 149 Minuten, glaube ich, lang ist, ne? Also insgesamt Laufzeit, 151, um genau zu sein, 151 Minuten und dann fängt dieser Film an mit einer Szene, wo eine Frau am Schreibtisch sitzt und eine Geschichte aufschreibt und dann blendet der Film zurück und du hast völlig andere Figuren und das Ganze ist eingeteilt in Kapitel und das erste Kapitel heißt, am Montag verliebt sich Abel und ich dachte mir schon, oh, das wird jetzt hart die nächsten 2,5 Stunden, das wird jetzt vielleicht echt Hardcore Arthouse und dann bin ich da 2,5 Stunden am Boden, nicht mehr irgendwie hochgekommen und habe diesen Film gesehen und war völlig, völlig weg, irgendwie völlig umgehauen davon, wie clever, wie unterhaltsam, hochgradig unterhaltsam und trotzdem auf jeden Fall auch menschlich dieser Film seine Geschichte erzählt. Und es ist eine Geschichte, die im gegenwärtigen Ungarn spielt, also im Ungarn unter Orban. Am Montag verliebt sich Abel. Abel müsste aber eigentlich für die Abiturprüfung lernen. Er hat allerdings eine ganze Menge an Schiss irgendwie davor, vor dieser Prüfung und zu scheitern. Und der Stoff will einfach nicht in seinen Kopf hinein. Nicht, dass ich Abel jetzt großartig anstrengen würde, aber er will halt irgendwie lieber andere Dinge machen. Er ist jung, er hängt lieber mit seinen Freunden in seiner Heimatstadt Budapest ab. Vor allen Dingen mit Janka. In sie ist er heimlich verliebt, so eine Sandkastenfreundin von ihm, und sie steht ihm auch so ein Stück weit bei und sie sich gegenseitig quasi auch in dieser Vorbereitung für die Prüfung, gegenseitig stützen sie sich halt hier, vor allen Dingen für die mündliche Prüfung, die ansteht. Janka besteht das Ganze mit Venenfahren, allerdings Abel bekommt keinen Ton heraus. Und um sein Versagen vor seinem Vater zu kaschieren, erfindet er eine Geschichte. Sein Geschichtslehrer habe ihn seit dem letzten Elternabend ohnehin auf dem Kieker, weil sein Vater sich nämlich mit ihm angelegt hat. Und er hat ihn eigentlich nur durchfallen lassen, weil er während der Prüfung einen Anstecker in den Farben der ungarischen Flagge trug. Diesen nationalistischen Anstecker, den hatte er noch vom Jahrestag, vom Nationaltag halt irgendwie an seinem Revers. Das war keine Absicht. Da wurde er darauf hingewiesen von dem Geschichtslehrer, warum er den denn tragen würde. Aber ob das Ganze wirklich so passiert ist, ist dann doch sehr, sehr zweifelhaft. Eine junge Journalistin wird aber trotzdem auf diese Geschichte aufmerksam, dass eben dieser Student offensichtlich durch die Prüfung gefallen ist, weil er einen nationalistischen Anstecker getragen hat. Das ist natürlich gefundenes Fressen. Und diese Journalistin ist halt eben auch die, die wir am Anfang am Schreibtisch sehen und von der diese Geschichte ausgeht, die auch immer wieder miteinander verwoben sind. Und das ist das Clevere, wie ich finde, wie dieser Film erzählt, weil er erzählt aus verschiedenen Perspektiven die Geschichte und zeichnet so wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Bild der selbst oder überhaupt Wahrnehmung eigentlich, finde ich, wie diese Geschichte erzählt wird. Denn wir bekommen die Geschichte sowohl von Abel erzählt, als auch von seinem Vater, als auch aus der Perspektive des Lehrers und eben dieser Journalistin. Und die sind halt immer wieder in einzelnen Kapiteln unterteilt, aber überschneiden sich natürlich immer wieder. Und witzig finde ich halt auch so, es ist so genial irgendwie, wenn wir sehen, wie der Vater nach Hause kommt und dieser Kühlschrank ausgelaufen ist. Du weißt, was ich meine, Jasmin. Ne, dass diese Geschichte halt dann eben aus zwei verschiedenen Perspektiven völlig anders erzählt wird, was die beiden jeweils gesagt hat, wie die beiden jeweils aufeinander reagiert haben. So. Und das ist so nur eine der kleinen cleveren Dinge, die dieser Film vermag, finde ich, in seiner Erzählweise, die ihn halt hochgradig unterhaltsam und witzig machen. Und auf der anderen Seite erzählt er halt einfach auch wahnsinnig viel, finde ich, über Populismus, über das, wie diese Diskussion halt heutzutage läuft, dass man halt nicht mehr miteinander redet, sondern sich irgendwie nur noch anschreit oder gegenseitig verklagt oder wie auch immer was. Wie diese Lage aufeinanderprallen, das ist sehr, sehr, sehr schlüssig und clever erzählt, finde ich.
Ja, ist auf jeden Fall clever erzählt und die Figuren, ist halt die Art von Film, wo alle Figuren einfach fehlerbehaftet sind und die meisten auch irgendeine Art von Loser. Also es ist schon eher ein Loser-Film.
Wenn man vor allen Dingen Abel, weißt du, den möchte man echt nur schütteln die ganze Zeit, oder?
Ja, aber sein Vater auf seine Art auch. Und der Lehrer ist halt auch so ein linker Macker, der auch mit nichts klarkommt. Und alles Loser auf ihre Art irgendwie schon. Ja. Also man hat irgendwo eine Sympathie mit denen, aber es sind halt, man versteht auch, warum sie sind, wie sie sind und warum sie in diesen Situationen sind. Und sie sind halt alle in so einem, sie machen sich was vor, sie lügen lieber oder halt so, aber halt eher so dieses Notlügen-Ding, weil sie nicht ihre eigenen Unzulänglichkeiten zugeben wollen. Und das ist halt einfach so ein Kernthema. Die Journalistin prokrastiniert halt auch ständig Meetings und
ja, der Lehrer kommt nicht mit seiner Familie klar.
Ja, sie stolpert eine Geschichte, die für sie funktioniert und dann eben sozusagen die Karriereleiter nach oben dadurch. Aber ja, eigentlich ist die halt Abel näher als den anderen Figuren da. Mhm. Und ja, es ist halt tatsächlich was, dass diesen rechte Opferattitüde aufgreift, dass sie sich halt auch, obwohl sie in einer Machtposition sind, obwohl sie schon gewonnen haben, sich noch als Verlierer sehen wollen. Das ist halt, also gerade bei dem Vater halt stark drin, dass er irgendwie erzählt, wie schön die Stadt ist, aber nee, wenn der Bürgermeister sie jetzt nicht auch noch ruiniert, also so diese halt immer noch was nachschiebt, dass es schlechter macht und ihn dann doch irgendwie in eine defensive Position bringt und der Lehrer ist halt genauso drauf und am Ende gibt's da ein Streitgespräch zwischen den beiden, wo sie einfach komplett ihre Verhaltensweisen auf eine Art spiegeln. Dennoch wird auch nicht halt verharmlost, wie der politische Einfluss Orbans ist und dass es eben durchaus undemokratisch ist in der Struktur und wer eben mit Lügen Erfolg hat und welche Lügen belohnt werden, wer eben da reingezogen wird und das eben in einer Presse- und Politiklandschaft, die sich von Wahrheit als den Wert entfernt hat, auch Lügen natürlich einfach sehr schnell zu einem wertvollen Gut werden und genutzt werden können. Also eine glaubhafte Lüge oder eine, die Resonanz hat, ist denn etwas, was Presse und Politik plötzlich wieder interessiert und das illustriert halt eben schon, wo die Unterschiede liegen und wie Lügen halt in die Politik reingehen. Aber gleichzeitig ist es halt was aus Prüfungsangst und halt auch nachvollziehbaren Versagensängsten und Druck entstanden ist. Und dadurch wird dann ein sehr nuanciertes Bild auch gezeichnet. Ich habe das Gefühl, total, ich habe viele Nuancen noch nicht verstanden, weil ich eben nicht so tief im ungarischen Kulturumfeld drin bin, aber dennoch hatte ich das Gefühl, der Film erzählt das schon sehr clever, sehr gut gemacht, unterhaltsam tatsächlich, auch durchaus in kreativen Bildern, Schnitten, Montagen.
Ja, absolut, genau. Und er fängt halt eben auch ein, wie es ist, jung zu sein, halt eben auch in einer Stadt wie Budapest. Jetzt, lustigerweise war ich halt irgendwie 2 Wochen später, nachdem ich den Film gesehen hatte in Karlovy Vary, dann tatsächlich in Budapest zum ersten Mal und habe mich auch so ein Stück weit in diese Stadt verliebt, die halt wirklich leider Gottes unter einem schlechten Stern und einer schlechten Politik steht. Aber ich finde, er fängt halt eben auch ein, wie es ist, jung zu sein, gerade eben auch so in den Endsequenzen oder in den Sequenzen, wo die halt eben auch alleine zusammen unterwegs sind da. Ganz am Anfang sieht man ja auch, wie die dadurch um die Häuser ziehen und da singen, ne, vor den Häusern, das ist halt auch wirklich schön eingefangen. Hat mich da schon fast so ein bisschen auch mit der Endsequenz halt an Drunk erinnert hier, an der Rausch, ne, wo ja auch so eine, ja, Jungsein und Rausch und so am Schluss halt irgendwie dann nochmal im Mittelpunkt steht. Aber ja, so ein bisschen vom, also was die Empfehlung anbetrifft, die sich diesen Film aussprechen möchte, kann man da auch wirklich, glaube ich, von reden. Der Film ist zu Recht dann auch ausgezeichnet worden in Venedig, in Chicago, beim Münchner Filmfestival zuletzt, weil er es halt wirklich schafft, das alles sehr gut auf den Punkt zu bringen, der Gesellschaft den Spiegel vor Augen, also vor die Augen zu halten und auch so eine universelle Wahrheit zu erzählen, finde ich. Also er erzählt sehr viel wirklich gerade auch eben über die Politik und über die Gesellschaften, gerade eben in Europa, aber nicht nur dort. Es ist wirklich ein großer Zirkus, den wir hier zusehen. Allerdings bekommt man so zwischen den Zeilen halt eben auch mit, warum die Menschen halt unzufrieden sind in einem Land, wo ein Lehrer 500 Euro im Monat verdient und auch ein angesehener Architekt, der Vater von Abel ja ist, in einer dunklen Drei-Zimmer-Mietwohnung halt wohnen muss mit seiner Familie, ne? Also es ist ja wirklich ein ziemliches Loch im Vergleich dazu. Und
ja, wo halt Bilder, die er aus seiner adligen Familie geerbt hat, an den Wänden hängen, die er nicht mag und nicht anguckt, aber auch nicht verkaufen kann, weil das ist seine Tradition. Er ist ja hier, er ist Patriot und liebt seine Familie so sehr wie sein Land und ist dann halt auch in diesen so ähnlich wie Budapest halt in so einem etwas Ornamentalem läuft da rum, das total schön an sich ist, aber ihm bedeutet es nichts.
Ja, ja. Also Gabor Reich, der Regisseur und Drehbuchautor, unheimlich sympathischer Typ. Ich hatte den ja dann erlebt in Carla Vivari und wirklich sehr cleveren Film gemacht. Zeigt ja wirklich eine Gesellschaft im Brennglas, in der das Politische ins Private reinreicht. Und ja, bringt damit wirklich die Polarisierung in vielen Gesellschaften herrlich auf den Punkt, wie ich finde. Sehr, sehr unterhaltsam, witzig, toll gespielt von dem Ensemble. Und ja, gebt diesem Film wirklich eine Chance. Lasst euch nicht abschrecken von den 150 Minuten, auf gar keinen Fall. Oder der Tatsache, dass ihr vielleicht nicht unbedingt normalerweise einen Film aus Ungarn schaut. Aber geht raus und entdeckt den in dieser Woche im Duro-Kino, oder?
Ja, auf jeden Fall sehenswert. Ist nochmal ein Banger zum Jahresende, wenn man eben Lust auf, ja, ich würde sagen, anspruchsvolles Loser-Kino hat.
Ja, er hat es auf jeden Fall in meine Top 10 geschafft. Ich bin gespannt, ob er noch bei dem einen oder der anderen von euch ja auch noch eine Resonanz finden wird. Geht raus, schaut euch eine Erklärung für alles an und ja, ihr findet vielleicht eine Erklärung für all die ganze Misere, in der wir uns gerade befinden. Gabor Reich macht das wirklich ganz hervorragend hier, das auf den Punkt zu bringen. Und vielen Dank, liebe Jasmin.
Sehr, sehr gerne. Bis nächste Woche.
Ja. Ja, und ihr seid immer noch bei Filmriss, dem Kinomagazin eures Vertrauens. Und wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und haben den Robert in der Leitung, der den Film gesehen hat, der in dieser Woche den wohl breitesten Start hat. Ja, von vielen vielleicht auch gegebenenfalls heiß erwartet.
Ich kolle Lüge. Ich glaube, der breiteste Start hat Mufasa.
Nein. Hat er eben nicht, weil echt? Mufasa läuft nicht im Passagekino.
Oh.
Im Gegensatz zu Der Spitzname. Von Sönke Wortmann, der dritte Teil, eigentlich einer Vorlage, die ursprünglich nur, ich glaube, es gibt in Frankreich nur einen Teil, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es dieses Theaterstück. Ja, ja, aber es gab dieses Theaterstück, ich weiß nicht, ob der das noch weitergeschrieben hat, und den Film danach, der Vorname. Und daraus wurde dann der Nachname und der Spitzname. Das klingt wie ein schlechter Scherz. Ob der Film mehr zu bieten hat als schlechte Scherze, das kann uns der Robert sagen. Hallo Robert.
Hallo Larsi.
Larsi, so, ich darf dich jetzt direkt mal wieder ausdrehen. Das war der Robert. Dankeschön für diese Woche.
Ich glaube, der
Spitzname läuft im Cineplex, im Kino Bad Prager.
Ich glaube, das war auch der Plot des Films. Der funktioniert, glaube ich, genauso.
Genau auf dieser Humorebene, glaube ich.
Nee, das war der Gag von Robert. Robert hat Filmanspielung gemacht.
Das ist der.
Hi, Robert.
Hallo, Robert.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du hast der Spitzname gesehen. Du hast auch der Vorname und der Nachname gesehen.
Richtig.
Erzähl.
Ja, also, naja, was soll man dazu viel sagen? Also, es ist ja. Man könnte es erstmal erwähnen für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Es ist erstmal ein Kammerspiel. Daraus ist erstmal der Vorname entstanden. Ich kann noch mal kurz. Der erste ist einfach: Familie trifft sich, es wird ein Kind erwartet und die sagen dann, die wollen das Kind Adolf nennen und dann gibt es eine große Diskussion. Das ist erstmal der Grundstein des ersten Films. Und dabei sind eben so Namen wie Christoph Maria Herbst, was eigentlich auch mein Ding ist, weswegen ich da ins Kino gehe. Und Justus von Donani finde ich auch großartig, Iris Berben. Das sind die großen Namen, finde ich. Und dann gibt es noch Florian David Fitz, der seine Sache ganz gut macht. Caroline Peters kenne ich leider tatsächlich nur aus diesem Film. Die macht schon mal viel Fernsehen oder so. Also, und noch eben andere. Janina Use kenne ich auch nur aus diesem Film. Ja, und dann gibt es halt eine heiße Diskussion. Und das wird fortgeführt in dem Nachnamen, als zwei Charaktere, die wir schon kennen, heiraten. Und das wird jetzt im Spitznamen auch. Und dann ist es nicht so, dass jetzt nur das Thema ist, dass über den ganzen Film, über diesen Namensgeschichte diskutiert wird. Das ist ungefähr meistens, also beim ersten, ist es auch lange her, ich habe den auch nur im Kino gesehen und das ist dann irgendwann durch und dann gibt es aber andere Probleme, andere Verknüpfungen, andere schräge Sachen in der Familie, die geklärt werden müssen. am Ende, am Anfang ist, also am Ende ist es nur ein Aufhänger, diese Namensgeschichte, und auch bei Nachnamen und auch hier bei auch der Spitzname. Man hätte auch sagen können, die der Familienfest Teil 3 oder so. Ne, weil das ist halt eben, das wie so eine, ja, man braucht halt eine Überschrift, damit man weiß, dass es zu der Reihe gehört. Klar geht es darum, dass zum Beispiel Florentin Fitz seine Tochter, dass er die immer als Pauschen bezeichnet, obwohl es Paula ist. Das kommt eine kleine Diskussion, aber das ist, also man bekommt hier keinen Film, wo über Spitznamen direkt diskutiert wird. Es ist zwar so, dass es da ein bisschen fällt, aber es gibt hier eben eigentlich andere Sachen, Konflikte. Ne? Also das ist eben nur so ein Aufhänger. Und wer das mag, also wer jetzt den ersten und zweiten Teil mochte, der mag natürlich auch den dritten, das ist ganz klar. Auch der von dem Regisseur Sönke Wortmann gibt es ja auch noch andere Filme. Ich hatte zuletzt auch gesehen hier Eingeschlossene Gesellschaft, was auch so ein ähnliches Kammerspiel ist, was auch so unterhaltsam ist. Und zuletzt war ja auch Contra, wo Christoph Maria Herbst dabei war von ihm. Das sind tatsächlich auch alle Filme, die ich von ihm gesehen habe. Alles, was er vorher gemacht hat, habe ich nie gesehen, weil er tatsächlich ja hier, da habe ich auch von vielen gehört, Frau Müller muss weg, ist auch so in der Sache und soll auch ziemlich gut sein, soll so, wird auch so ein ähnliches Kammerspiel sein. Ja, tatsächlich hat er Deutschland ein Sommermärchen gemacht. Darauf, ja.
Ja, Sönke Wortmann ist ja quasi so schon seit den 80ern mehr oder weniger Garant für sehr massenwirksame, publikumswirksame Komödien. Und Eingeschlossene Gesellschaft war da tatsächlich nochmal so ein Comeback, mehr oder weniger. Er hat ja früher auch schon Der bewegte Mann gemacht, beispielsweise 1994, Kleine Haie. Also das war schon echt sehr vielversprechend damals, und der von Müller muss weg war dann, wie gesagt, nochmal so eine Art Comeback eigentlich, und ja, wie auch jetzt die nachfolgenden Werke, sehr theaterhaft, kammerspielartig. Das passt auf jeden Fall, ja.
Genau. Contra war gar nicht kammerspielartig und theaterhaft, und den fand ich auch sehr, sehr gut.
Aber auch also, tatsächlich eine französische Originalversion gewesen, ne? Also es ist auch ein Remake gewesen, genau wie jetzt halt eben der Vorname und Nachname und Spitzname.
Dann kann er das halt, finde natürlich auch gut, die Schauspieler, die das genau passen, also das ist wirklich wie Arsch auf Eimer, würde ich mal behaupten. Diese Filme sind auch mit ihren Konflikten innerhalb auch total konstruiert. Also wer das nicht mag, der kann damit auch nichts anfangen. Ne? Das ist ja wirklich konstruierte Konflikte. Also dass man auch immer noch in dem letzten Film weiß, also das ist so ein Kammerspiel, das könnte alles so ein Theaterstück sein. Ne? Das ist wirklich, das muss man mögen. Und ich kann mich da sehr gut amüsieren, besonders wenn Christopher Mir Herbst als Stefan eben diesen Deutschprofessor da spielt und alle immer verbessert mit ihren Wörtern, weil ich kenne ja das auch zuhauf Leute ringsrum, die das machen. Bei mir, ja, als wie oder so. Ne? Genau. Und das finde ich auch trotzdem sehr, sehr cool. Das macht mir sehr viel Spaß und Laune, da zuzusehen und den Leuten zuzusehen. Ob natürlich ist auch jetzt in diesem Film der Spitzname, der Film, das gab es tatsächlich, der andere war ja 22, das ist auch gar nicht so lange her, der Nachname. Der hier ist jetzt eben von diesem Jahr und hat auch ganz stark das drinne, weil hier teilweise, sag ich mal, die Kinder jetzt dabei sind mit von Christopher Herbst und seiner Frau, vom Stefan, dass dann auch das Thema natürlich dieses Gendern und die ganzen Sachen, ne, diese ganzen Themen jetzt, was Jugendliche beschäftigt, auch mit reingespült wird und da auch diskutiert wird und rumgedreht wird und so weiter mit gearbeitet wird. Und ich fand das gut, dass das eben auch alles da drinne ist. Weil dann wird da natürlich die Mutter will gar nichts damit zu tun haben. Dann geht es um Pronomen ändern und sowas, dass die Tochter ihr Pronomen ändern will. Und ja, natürlich, das ist alles solche Sachen, wo hier hin und her gesprungen wird. Und also ja, das sind Themen, die gerade in der Gesellschaft aktuell sind. Die müssen natürlich dann in den Film rein. Gerade in den Film, wo es hauptsächlich um Sprache geht. Also ich meine, das Ding ist eigentlich, ja, diese Filme sind halt, haben halt das Thema Sprache schon durch Stefan, der Geschichtsprofessor ist, und so wird immer wieder erwähnt. Es geht ja auch dann schon, seit dem ersten Film so, wenn irgendwelche englischen Wörter benutzt werden oder so, dass das eben merkwürdig oder nicht so, ja, dass manche Leute es eben ablehnen und so weiter. Ja, also, ja, ganz einfach, wer die ersten mochte, mag den auch. Ich mochte ihn. Ja, ich hatte viel Spaß. Ich werde mir immer da angucken, weil Sommer, Herbst kann ich mir immer angucken und wenn die irgendwie, also, ja.
Hallo? Das war ein halber Satz gerade. Mach dir doch noch zu Ende. Ja. Also du empfiehlst ihn auf jeden Fall.
Ich sehe ihn für alle Freunde deutschen, dieser sehr deutschen, standhaftigen Filme, die sowas mögen. Ja, also diese, ich finde das immer, ja, dass eben diese Konversation, dieses Theaterhaftige, dann diese Leute, die alle sozusagen Abziehbilder von irgendwelchen Leuten aus der Gesellschaft sind und die ein bisschen aufeinanderprallen lassen und dass es eben sehr konstruiert ist. Also wer das alles mag und die anderen mag und seichte Unterhaltung sucht einfach, dann ist man hier richtig.
Seichte Unterhaltung und sich dann trotzdem damit auseinandersetzen mit den Themen wie Gendern und Pronomen und so, das ist dann...
Ich also sagen, es werden viele Sachen angerissen und werden nicht weiter verfolgt.
Ja, das klingt dann eher nicht so als das, was ich irgendwie sehen wollen würde. Ich meine, es kann ja eigentlich nur besser sein als alter weißer Mann, aber ob es wirklich besser ist als alter weißer Mann, das kann ich nicht beurteilen.
Es wird besser sein als Freud.
Reh. Nicht spoilern hier. Du kommst gleich an die Reihe. Entschuldigung.
Dass die Familienkonstellation, dass die Konflikte in der Familie, die gleich am Anfang mal anfachen, dass die ja gelöst werden und nicht so Sachen, weil also Sexismus ist ja hier, dann gibt es auch noch Nötigung und oder Sachen wie dass jemand hier in diesen so eine MeToo-Geschichte gibt es auch, ich sage nicht in welche Richtung, aber das und das wird am Ende ganz schnell abgehakt so und das ist das könnte manchmal ein bisschen unbefriedigend sein, aber weil es hauptsächlich aber dann um diese Sachen nicht geht, weil diese eben nebenbei gibt es wirklich viele Themen, die so weiter anschneidet, nicht verfolgt werden, da müssten sie wirklich eine Serie machen und dann zu jedem Konflikten nochmal extra was auserzählen, da reicht einfach ein Kinofilm nicht in den Debatten, die hier aufgemacht werden, das ist einfach so. Deswegen bleibt seichte Unterhaltung.
Ja, wenn ihr also etwas gesellschaftskritisches und reflektiertes sehen wollt, dann schaut euch vielleicht lieber eine Erklärung für alles an. Sowieso, so absolut Empfehlung für diese Woche. Und für alle anderen gibt es der Spitzname in allen Kinos. Wer weiß wo noch. Aber klar, ich meine, das Kino braucht auch seine ZuschauerInnen und die werden wahrscheinlich in Strömen, in der Spitzname strömen. Den sich der Robert angeschaut hat und uns berichtet hat. Vielen lieben Dank, lieber Robert. Ein frohes Fest wünsche ich dir.
Ich wünsche euch auch ein schönes frohes Fest und ein schönes, schon mal schönes Silvester. Wir hören uns vielleicht nicht nochmal. Vielleicht nicht.
Aber kurz
außer
danach
ich komme,
dann.
In Skype in Aussizieren, das kann ja sein.
Ja, aber genau, also wir, vielleicht kannst du auch was einsprechen zu irgendwie deinen Lieblingsfilmen. Wir haben ja auf jeden Fall dann die große Filmriss Jahresendrevue und da werden auch natürlich deine Filme eine Rolle spielen, klar. Vielen Dank, frohes Fest und schönen Urlaub und bis bald. Tschüss.
Tschüssi.
So, und jetzt hören wir noch ein bisschen Musik aus dem...
Der Soundtrack des Monats.
Genau, und der kommt von I Saw the TV Glow, über den ich jetzt auch referieren könnte, weil ich ihn endlich nachgeholt habe. Aber das soll an anderer Stelle geschehen. Zum Beispiel am 28.12., wo der Film vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen wird hier bei der großen Filmriss-Jahresendrevue. Hier aber vom fantastischen Soundtrack, der auf jeden Fall... über alle Zweifel erhaben ist Florist mit Riding Around in the Dark.
Machst du gerade was Unanständiges? Hm? Etwas, wovon deine Eltern nichts erfahren dürfen? Machst du etwas Verbotenes? Ah. Etwas, das gegen die Regeln verstößt. Mach die Beine breit und spür die Herrlichkeit. Gavin ist nämlich wieder da. Für immer.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, und wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Ganz genau. Und die Lisa ist da.
Hallo, hallo
Lisa.
Hallo, hallo, hallo.
Grüß dich.
Ich lebe.
Du hast dir offensichtlich. Aha. Du hast dir auch ein Theaterstück angeschaut, mehr oder weniger ein abgefilmtes, und zwar Freud. Und es war jetzt Trommelwirbel, offensichtlich eine freudlose Veranstaltung.
Ich finde es gut, dass wir denselben schlechten Gag gedacht haben.
Der musste sein.
Ja, Freuds letzte Sitzung läuft jetzt im Kino. Das ist das Positivste, was ich heute über diesen Film sagen werde. Es ist ein Film mit einem wirklich großartigen Cast, deswegen wollte ich ihn gerne sehen. Ich habe mir den Trailer angeguckt und den Plot durchgelesen so ein bisschen und hab's also die Synopsis durchgelesen und dachte mir schon so, uff, okay, Sigmund Freud und C.S. Lewis treffen in einem fiktiven Meeting aufeinander und besprechen die Existenz Gottes. Ja, das ist ein Thema, was man machen kann. Es sind natürlich zwei Charaktere, die sehr kontrovers diskutiert werden können und die auch sehr unterschiedliche Meinungen haben, also sehr unterschiedliche Kontroversen aufrufen, würde ich sagen. Gespielt wird das Ganze von Anthony Hopkins und Matthew Goody. Ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird.
Ich glaube Goody. Ich finde es schön, dass du danach noch dachtest, den Film gucke ich mir an, weil ich glaube, ich habe die Synopsis durchgelesen, war danach so, nee.
Ja, fair. Ich war gespannt, wie Matthew Goody und Anthony Hopkins zusammen funktionieren. Und dann kam noch Liv-Lisa Fries als Anna Freud mit rein und dann dachte ich so, okay, vielleicht machen diese drei Schauspieler wirklich was Gutes aus diesem Film. Sie haben es versucht. Freuds letzte Sitzung spielt am 3. September 1939. Für alle, die das nicht wissen, Freud ist am 23. September 1939 verstorben. Mithilfe seines Arztes hat er Suizid begangen, weil er Gaumenkrebs hatte und eigentlich nicht mehr schlucken konnte und sowieso am Sterben war und er wollte das nicht mehr so aushalten. Und diesen Plan hatte er innerhalb des Films. Jetzt auch schon am 3. September und wollte aber nochmal mit einem Oxford-Professor, Forscher, wie auch immer, die Existenz Gottes besprechen. Ich weiß nicht, warum er das wollte, er fand das irgendwie spannend. Zumindest wird es im Film so dargestellt, dass er C.S. Lewis, den Autor von Narnia, eingeladen hat, um mit ihm eben darüber zu sprechen, ob Gott existiert und ihm letztendlich zu sagen, dass Gott nicht existiert. Das war Sigmund Freuds Wunsch in diesem Film. Warum C.S. Lewis dieser Einladung gefolgt ist und sich 109 Minuten lang mit Sigmund Freud darüber streitet, ob Gott existiert oder nicht, das lässt der Film komplett offen. Man weiß nicht, warum C.S. Lewis das jetzt okay findet, sich beleidigen zu lassen, weil das passiert in diesem Film relativ viel. aber es entsteht so eine Art Gespräch zwischen diesen beiden Männern, wo sie eben hin und her überlegen, welche Philosophie jetzt besser funktioniert und dabei irgendwie eine Art gegenseitigen Respekt füreinander aufbauen und halt so ein bisschen an dem Punkt ankommen von agree to disagree. Gleichzeitig gibt es dann noch Liv-Lisa Fries, die Anna Freud spielt, der spannendste Part dieses Plots. Anna Freud ist nämlich die Tochter von Sigmund Freud, die also in der Historie wird es bezeichnet als eine enge Freundschaft mit einer anderen Frau gepflegt hat, mit der sie dann zusammen ein Haus gekauft hat und die Psychoanalyse vorangetrieben hat und mit der sie dann auch letztendlich bis zu ihrem Tod gelebt hat und gestorben ist.
Right?
Ja, dieser Film geht schon sehr offensichtlich darauf ein, dass das eine lesbische Beziehung war und Anna Freud innerhalb des Films versucht, ihrem Vater mitzuteilen, dass sie eben mit dieser Frau zusammen ist und versucht immer wieder an ihn ranzukommen. Gleichzeitig haben die aber ein ganz, ganz gestörtes Verhältnis zueinander, wo er sie im Prinzip fast wie seine Ehefrau behandelt und sie ihn komplett vergöttert, weil er ist ja nun mal der Sigmund Freud. Also es ist eine ganz toxische, co-depending Beziehung, die beiden da am Laufen haben. Das wird dann im Laufe des Films auch irgendwie angeschnitten und ein bisschen aufgearbeitet. Ja, letztendlich kommt der Film da auch irgendwie zu einer Konklusion mit. Ich finde, da hätte man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Also tatsächlich fand ich diesen Plot am spannendsten. C.S. Lewis ist meiner Meinung nach leider sehr blass geblieben, obwohl ich ihn als Charakter am spannendsten fand. C.S. Lewis ist nämlich im Ersten Weltkrieg gewesen und hat im Ersten Weltkrieg einem guten Freund das Versprechen gemacht, dass er sich um dessen Mutter kümmern wird, wenn der versterben sollte. Der ist verstorben und dann ist C.S. Lewis mit dieser Frau über Jahrzehnte hinweg zusammengezogen und man weiß nicht genau, was für eine Beziehung die miteinander hatten. Aber es war eine sehr, sehr enge. Und das hätte ich sehr, sehr spannend gefunden, wenn man da noch ein bisschen mehr hätte drauf eingehen können. Es wird angeschnitten, es kommt auch vor, ist aber letztendlich nicht so plotrelevant. Ja, man erkennt, also es wird so ein bisschen die Biografie dieser zwei Männer erzählt, während sie sich darüber streiten, ob Gott existiert oder nicht und am Ende auseinandergehen. Das ist der Film. Ich kann leider wirklich nichts so Gutes dazu sagen. Ich fand das Drehbuch relativ unterirdisch. Bei mir ist da überhaupt kein Enthusiasmus aufgekommen für das Leben dieser beiden Männer, für das, was sie da besprechen, für das, was sie interessiert. Es hat mich nicht interessiert, dass Freud sterben wird, dass er sterben möchte. Es hat mich nicht interessiert, ob C.S. Lewis das jetzt gut oder schlecht findet. Alles in allem ist das eine komplett fiktive Geschichte, die der Film dann am Ende versucht hat, damit zu erklären, dass Sigmund Freud wohl in den Tagen vor seinem Tod nochmal einen unbenannten Oxford-Professor gesehen hat. Und da haben sie sich jetzt dann gedacht, ah, das wäre doch cool, wenn das C.S. Lewis gewesen wäre. Darauf baut dieser Film auf. Ja, kann man gucken, muss man aber nicht. Ich würde euch davon abraten, dann guckt lieber Der Spitzname oder irgendeinen, wirklich irgendeinen anderen Film im Kino. Man muss ihn auch nicht im Kino sehen.
Lieber in der nächsten Woche, zumindest ist das, was Heiner und meine Meinung anbetrifft, lohnenswert, wenn ihr eine Diskussion über Gott und Glauben haben wollt, Hugh Grant in Heretic an. Das, glaube ich, gibt euch mehr. Ja, echt schade, muss man sagen. Sir Anthony Hopkins schaut man ja eigentlich immer gerne zu. Auf der anderen Seite macht er aber auch Dinge, wo man nicht wirklich mitgehen muss. Er hat beispielsweise gerade für Netflix Mary gespielt, eine Geschichte über Maria Magdalena. Und hier spielt er Herodes. Mhm. Und das soll wohl ganz furchtbar sein. Das ist eine dieser Bibelproduktionen aus amerikanischer
Spiele. Also ich muss auch gestehen, ich fand ihn als Sigmund Freud auch nicht überzeugend, weil das Ding ist für mich, Freud ist nun mal auch einfach deutschsprachig gewesen. Und allein die Tatsache, dass dieser Mann so komplett perfektes amerikanisches Englisch gesprochen hat, hat mich komplett rausgebracht auch. Also sie haben ja nun mal Liv Lisa Fries als Anna Freud, die dann eben auch in ihrem deutschen Akzent spricht und dann gleichzeitig Anthony Hopkins dazu haben, der nicht mal versucht, einen deutschen Akzent nachzuahmen, irgendetwas, der einfach wirklich Sigmund Freud aber als Amerikaner ist, das fand ich auch schon
seltsam
und unangenehm.
Ich bin da so, der Mann ist 87, der denkt wahrscheinlich auch so, ich nehme mit, was ich kriege, einfach ein schönes Konto voll machen und ein geiles Leben führen. So
ja, naja, aber es ist ja schon, also er trägt diesen Film schon, also ich glaube, er ist wirklich in 80% aller Szenen, das ist, also er ist nur nicht in den Szenen, die Rückblicke von C.S. Lewis sind und die Anna Freud Szenen ab und zu mal, wenn sie mal nicht im Haus ist.
Und der hätte es ja nur echt nicht mehr nötig, also.
Nee, also das war so eine Charakterrolle, aber die ist meiner Meinung nach wirklich nicht gut gelungen. Also ich fand ihn auch nicht überzeugend als Sigmund Freud. Also ich fand Matthew Goody sehr gut als C.S. Lewis. Wie gesagt, ich hätte auch gerne mehr zu C.S. Lewis und seiner Freundschaft zu Tolkien mitgekriegt. Eben auch also es wird nicht richtig klar, warum C.S. Lewis, nachdem er, also er war 16, bis dahin war er Atheist tatsächlich, warum er dann danach doch so stark zum Glauben wieder übergegangen ist. Das wird nicht richtig deutlich in dem Film. Und das fand ich sehr schade, weil das eigentlich gerade diese Kontroverse an C.S. Lewis ist, dass er eben als komplett ungläubiger Mensch aufgewachsen ist, nachdem seine Mutter gestorben war, als er 9 war und dann nach dem Ersten Weltkrieg durch dieses Trauma, was er da auch erlebt hat und dann eben auch durch seine Freundschaft zu Tolkien, der ja Katholik war, sich immer mehr dem Glauben zugewandt hat. Und dabei aber auch immer wieder in Streits mit Tolkien gekommen ist, weil er halt evangelisch war und Tolkien war Katholik und das war alles so ein bisschen. Und darauf wird nur so ganz bisschen eingegangen und das fand ich sehr schade, weil wenn du einen Film machst, der eben über die Existenz Gottes so stark sprechen möchte und da eben so zwei komplett konträre Charaktere hinsetzt, dann finde ich vor allen Dingen bei dem Charakter, der eben so gottesgläubig ist, viel spannender zu sehen, wie der dahin gekommen ist, anstatt mir jetzt von Sigmund Freud anzuhören, warum er denkt, dass Gott Bullshit ist. Mhm. Also
ja, also freuen wir uns eher vielleicht mal auf ein C.S. Lewis Biopic und über die Tatsache, dass wir Bücher zu verlosen haben am Ende der Sendung von C.S. Lewis, Ein Leben in Briefen.
Oh, das könnte ich mir besser vorstellen. Auf das jeden ist Fall. Bestimmt cool.
Das ist dann vielleicht, kann man dann auch mit ins Kino nehmen, wenn einen der Film dann doch nicht zusagt. Es hat mich trotzdem sehr gefreut, dass du ihn dir angeschaut hast, um uns darüber zu berichten. Du bist auch noch nicht weg, du bleibst noch, denn ja. Du hast noch was anderes gleich, über das wir reden wollen, auf jeden Fall. Aber zunächst einmal sei gesagt, Freud, Jenseits des Glaubens, läuft ab dieser Woche im Kino an. Danke dir. Ein französischer Film läuft in dieser Woche natürlich an, klar, keine Woche ohne französischen Film. In diesem Fall ist es mal wieder ein Film mit Charlotte Gainsbourg, die ja an sich und per se und generell und grundsätzlich schon mal sehenswert sind. Es liegt an dir, Cherie, heißt der deutsche Titel. Wir haben ihn leider nicht sehen können, aber ihr könnt das jetzt tun. Er läuft im Kino an und es ist ja die Geschichte einer Familie, eines Familienvaters. Sie will die Scheidung und er will die Familie noch irgendwie retten und schleift seine Familie mit auf eine Tour entlang der Erinnerungen quasi. Sie machen nochmal so einen Roadtrip zusammen. Das ist wohl ziemlich witzig erzählt. Der Trailer sah gut aus, muss ich sagen. Und wie gesagt, Charlotte Gainsbourg schaut man immer wieder gerne zu. Könnt ihr also ab dieser Woche ebenfalls tun im Kino. Ja, und dann kommen wir zu einem ganz großen Start in dieser Woche. Die Heinzels, neue Münzen, neue Mission. Zielgruppenkino. Und dann gibt es noch so einen Vorabstart, glaube ich. Ne? Der gibt es ja dann bald bei Disney Plus, ne? Oder?
Bestimmt. Mufasa gibt es bestimmt bei Disney Plus dann.
Nächste Woche oder so. Ja, wir wollen ja das Weihnachtsgeschäft auch mitnehmen.
Naja, klar. Und ich meine, Mufasa ist ja wohl der Film, dann kann man so die Trilogie gucken. Mufasa, König der Löwen 1 und dann König der Löwen 2. Startest mit dem Schlechten und dann gehst du ins immer besser.
Oder du lässt einfach alles aus.
Oder du guckst König der Löwen und König der Löwen 2, das reicht auch.
Zum Beispiel, du guckst die Katzenbilder im Internet an. Oder das ist auch wahrscheinlich spannender als dieser Film.
Also Mufasa... Jetzt auf jeden Fall die Fortsetzung des 2019er Remakes, kann man glaube ich schon so sagen, ja, computeranimiert, mit nicht wirklich echten Tieren, aber echt aussehenden Tieren, die
mehr
sprechen.
Oder weniger.
Ja, sieht sehr ernst aus alles.
Ja, also ich habe den ersten gesehen und ich fand den okay, aber er ist halt einfach, hat einfach die Magie nicht eingefangen von der Zeichentrickvorlage.
Falls irgendwer zum ersten Mal zuhört, wenn Lars irgendwie okay sagt, dann ist das schon wie wenn, so wie ungefähr, wie Lisa gerade über Freud gesprochen hat.
Lass mich jetzt hier nicht anfangen, über alter weißer Mann zu reden.
Oh ja, das ist bestimmt das nochmal ein anderes Level. Dann.
Es gibt extrem schlecht bei Lars, das sind so 5 Filme in seinem Leben und der Rest, der schlecht ist, ist okay.
Ihr habt mich durchschaut, verdammt. Ja. Ich muss mir eine neue Crew suchen.
Ja. Shit. Viel Erfolg.
Mufasa, das könnt ihr sehen im Kinos. Ja, aber wenn es etwas gibt, wofür die liebe Lisa hier ist, um noch eine Lanze zu brechen, ist es Wicked.
Wicked, yay.
Yay. Wir haben letzte Woche... ich möchte nicht sagen, dass wir es unzureichend besprochen haben. Mia hat es sehr gut besprochen und hat ja auch sehr ausführlich hier erzählt, warum sie connecten und warum sie nicht connecten konnte mit dem Film. Aber du bringst natürlich die für uns sehr wertvoll. Lass mal auch mit deinen Fingern zu knacken. Es hört sich so an, als würdest du jetzt hier. Ah, lag mal los hier mal.
Also Flo ist jetzt schon ganz...
Ich habe ihn auch nachgeholt, also ich habe auch noch vielleicht ein paar Dinge los.
Ja, genau. Flo und ich können jetzt darüber diskutieren.
Du hast ja die Expertise quasi, weil du kennst ja auch das Bühnenstück.
Genau, ich kenne das Bühnenstück. Ich habe das Bühnenstück 3-mal im West End in London gesehen, weil ich ein riesengroßer Fan bin. Nicht ganz so groß wie für Lemmy, aber... aber fast.
Ich wollte gerade sagen, du bist ein riesiger Fan, man kann am Ende auch einfach Musicals dranhängen. Man muss nicht mal ein spezielles, glaube ich, dranhängen.
Ja, aber Wicked ist schon nochmal eine andere Hausnummer für mich, weil ich einfach den Plot und die Message dahinter so unfassbar stark finde. Und ich möchte ja eigentlich, also eigentlich will ich das gerne nochmal ein bisschen nachbesprechen, weil zum einen kann ich natürlich die Musical-Expertise reinbringen und zum anderen möchte ich aber ganz gerne nochmal ein bisschen intensiver auf die Figuren eingehen, die in diesem Film vorkommen und die ja durchaus auch kontrovers besprochen werden.
Du hast 24 Minuten.
Ich habe 24 Minuten, perfekt.
Moment.
Also, erstmal grundlegend, Mia hat den Film ja jetzt schon gut besprochen. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht nochmal eine komplette Synopsis geben muss. Letztendlich geht es um die Geschichte vom Zauberer von Oz, aber ein bisschen anders erzählt. Es geht nicht direkt um den Zauberer von Oz, sondern es geht um die böse Hexe aus dem Westen, The Wicked Witch of the West. Elphaba in diesem Film. Wicked ist ein Musical von 2003, das in San Francisco tatsächlich uraufgeführt wurde, nicht am Broadway. Und das wurde geschrieben von Stephen Swartz und Winnie Holtzman. Winnie Holtzman ist eine Drehbuchautorin, die ja meiner Meinung nach sehr, sehr gut und subtil auch Feminismus in ihre Stücke mit reinbringt. In Wicked geht es letztendlich um Diskriminierung von Tieren in der Welt von Oz. Was besonders gut dargestellt wird durch die Figur des Dr. Dillamond, der sehr gut gespielt wird von Peter Dinklage, meiner Meinung nach. Aber der Hauptfokus liegt natürlich auf Elphaba, die absolut grandios von Cynthia Erivo gespielt wird. Übrigens erst die zweite schwarze Darstellerin, sowohl in Musicals als auch in Filmen, die Elphaba überhaupt spielt. Ansonsten waren das immer weiße Schauspielerinnen bisher. Was ich sehr schade finde, weil Elphaba eben eigentlich auch so diese Figur ist, die meiner Meinung nach perfekt von POC gespielt werden sollte und eben wo POC auch gecastet werden sollte.
Die komplette Thematik passt einfach sehr.
Genau, weil Elphaba ist eben eine grüne Hexe. Sie wurde mit grüner Hautfarbe geboren und ist deswegen ihrem gesamten Leben lang schon Diskriminierung und Rassismuserfahrungen ausgesetzt. Auf der anderen Seite haben wir ihre Gegenspielerin und / beste Freundin Gelinda Upland von Ariana Grande gespielt. Meiner Meinung nach eine grandiose Darstellung von Ariana Grande, die ich vorher noch gar nicht so sehr als Schauspielerin auf dem Schirm hatte. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Rollen sie schon gespielt hatte vorher.
Das Einzige, was mir einfällt, ist Nickelodeon und Victorious.
Ja, okay.
Und das als Schauspiel zu bezeichnen, ist wahrscheinlich auch schwierig, weil da gibt es ja whole other level of abuse and alles Mögliche ist da ganz viel schiefgelaufen einfach.
Also das ist jetzt so ihre erste große Schauspielrolle, würde ich sagen. Und ich finde, sie hat die absolut genailed. Also die Frau hat eine Stimme. Das ist unfassbar. Es gibt wenig Schauspielerinnen und Sängerinnen, bei denen ich der Meinung bin, dass die Glinda so perfekt singen können und sie hat es geschafft. Man muss dazu sagen, Glindas Stimmrange ist einfach auf einer Höhe und einer Absurdität auch teilweise, die man erstmal erreichen muss. Und das Spannende daran ist auch, in einem Interview mit Ariana Grande hat sie eben auch gesagt, dass diese Version von Glinda ursprünglich ein bisschen hip-hoppiger gemacht werden sollte, um sich mehr Ariana Grande-Stil anzupassen. Und sie das abgelehnt hat und gesagt hat, sie möchte Glinda als Glinda spielen und nicht sich selbst die Glinda spielt. Und das fand ich unfassbar stark und sehr cool und ich liebe, was draus geworden ist. Wir haben hier zwei Frauenfiguren innerhalb einer fiktionalen Welt, die nicht nur diskriminierend gegen Tiere vorgeht, sondern eben auch diskriminierend gegen Frauen, die unter dem Patriarchat leiden und sich dementsprechend eben auch anpassen müssen. Und es gibt viel Kritik darüber. Ich glaube, das ist ja auch bei Flo so.
I hated Glinda with a fucking passion.
Ja.
Also ich finde die Figur in dem Teil, den wir jetzt gesehen haben, ich kann mit der leider nicht wirklich was anfangen.
Ja,
ich finde sie schrecklich einfach. Also ich meine, ich finde sie gut gespielt, weil ich hasse sie halt einfach mit Hinterbau, weil ich halt, also vielleicht übersehe ich einfach auch was, aber ich habe nichts gesehen, was sie mir irgendwie ansatzweise also sympathisch macht.
Das
so.
Und ja. Das ist halt mein großes Problem mit dieser Figur.
Ja, genau. Also sie ist auch keine sympathische Figur im ersten Teil. Soll sie auch gar nicht sein, weil wir haben hier halt zwei Frauenfiguren, die letztendlich im Herzen derselbe Charakter sind, aber aufgrund ihrer Erfahrungen und ihrer Erlebnisse in ihrem Leben und eben auch der Art und Weise, wie sie großgezogen wurden, sehr unterschiedliche Lebenswege einschlagen. Ich meine, Elphaba ist eine Figur, die sehr zurückhaltend ist, sehr aufopfernd, eher so eine Mutterfigur einnimmt, weil sie hat ja noch eine Schwester, Nessa Rose.
Die fand ich ziemlich cool auch.
Mhm, ja, das wird die Wicked Witch of the East.
Cool.
Ja.
Egal. Ich root ja eh anscheinend eher für die Wicked Witches.
Ja, ja, ist so auch richtig. Mal gucken, wie lange du für Nessa Rose rootest. Aber Elphaba ist auf jeden Fall eine Figur, die...
Die ist im Musical auch im Rollstuhl oder ja. Ah, cool.
Genau, das wusste ich nämlich nicht. Im Rollstuhl
da war ich mir nämlich unsicher, ob sie das jetzt für den Film nochmal gemacht haben oder
nein,
ob sie...
Nein, die ist auch im Rollstuhl.
Das
und
ist sehr cool.
Der Augapfel ihres Vaters. Und Elphaba ist so die große Schwester, die im Hintergrund gehalten wird, eigentlich immer untergebuttert wird und ihr ganzes Leben besteht daraus, sich um ihre Schwester zu kümmern und darum zu kümmern, dass es ihrer Schwester gut geht. Natürlich ist das sehr schwierig für sie auch, weil sie es gar nicht schafft, im Hintergrund zu bleiben, weil sie eben grün ist. Und dadurch auch immer wieder so ein Neid bei ihrer Schwester auftritt, dass sie jetzt eben doch nur das Mädchen im Rollstuhl ist. Also diese Schwesterbeziehung ist auch sehr schwierig. Und gleichzeitig haben wir eben Elphaba, die irgendwie doch auch möchte. Sie möchte gehört werden, sie möchte anerkannt werden. Sie sucht Anerkennung durch ihre Kraft, und sie möchte einfach akzeptiert werden für die Person, die sie ist. Und das ist bei Glinda sehr, sehr ähnlich, nur dass Glinda im Gegensatz zu Elphaba als das absolute Goldstück der Familie aufgewachsen ist.
Die verzogenste Brat, die irgendwie rumrennt.
Sie ist nicht, ja, sie ist, also ja. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, du hast hier eine Frauenfigur, die sich infantil präsentieren muss, um an das zu kommen, was sie möchte. Sie hat gelernt, sobald sie infantil ist, kriegt sie, was sie will. Sie tritt sehr feminin auf, sie spielt mit ihren Reizen und sie versucht sich durch gute Taten, die aber natürlich gesehen werden, eine Stimme hören zu, also ihre Stimme zu präsentieren. Ganz kurz, ich will den Punkt zu Ende bringen. Und sie möchte in ihrem Wesen auch anerkannt werden. Sie möchte gehört werden. Und die einzige Art und Weise, die sie sieht, wie sie das schafft, ist, sich anzupassen und eben als das Goldstück weiterhin zu präsentieren. Und das erste Mal, dass das bricht, ist, das ist jetzt Mini-Mini-Mini-Spoiler in der Ballszene, das ist das erste Mal, dass sie wirklich eine gute Tat vollbringt, indem sie auf Elphaba zugeht. Und sagt, es ist mir egal, wie ihr mich jetzt hier findet, ich stehe jetzt dazu und tanze mit dieser Frau. Und das ist gleichzeitig aber auch der erste Moment, wo sie merkt, dass eine wirklich gute Tat mit Ausgrenzung einhergeht. Und dass das was ist, was sie gar nicht ertragen kann, dass sie eben ausgegrenzt wird. Und diese Diskrepanz auszuhalten, ist für sie extrem schwer. Und ja, das ist was, was sich langsam entwickelt. Also Glinda hat eine ganz, ganz langsame Wandlung und... eine Sache muss ich dazu noch sagen, ist ganz am Anfang des Films gibt es den ersten Song No One Mourns the Wicked. Und wir haben hier die Leute von...
Die Munchkins.
Die Munchkins, genau, von Munchkinland, die No One Mourns the Wicked singen, nachdem die grüne Hexe angeblich getötet wurde. Und wir haben Glinda, die No One Mourns the Wicked singt, die in ihrer Bubble... kommt, wo sie komplett alleine ist und komplett einsam ist. Und sie singt den Song nicht für Elphaba, sie singt den für sich.
Ja. Zu dem ganzen Infantilen, selbst bei der Ballszene war ich mir noch unsicher, ob sie das wirklich begreift, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ihre komplette Motivation, wenn sie in Anführungsstrichen was Gutes tun, das ist auch ein Punkt, warum ich dann immer so sauer auf sie war, sie tut das immer nur aus, also ich hatte das Gefühl, sie tut das immer nur aus Egoismus, weil sie eben diese Anerkennung möchte, weil sie eben merkt, ach, ich tue jetzt was Gutes und dann stehe ich selber im Mittelpunkt. Und das fand ich so ekelhaft einfach.
Ja.
So, weil ich so bin so, ich
aber
hasse
wenn das,
was,
wenn das,
wenn das als, deine Motivation ist, geht
es. Na klar,
ich
aber wenn du, wenn du als Frau, wenn das die einzige Option ist, dass du überhaupt gehört wirst als Frau, was machst du dann? Wie willst du irgendwie gehört werden, wenn die einzige Option, dass du gehört wirst, ist, dass du anderen gefällst? Und du das gelernt hast.
Ja, ich habe es halt nicht unbedingt immer als so gehört werden sehen, sondern einfach dieses, also für mich wirkte es mehr wie, ich will im Mittelpunkt stehen. Und also einfach nur eine platte Art von Aufmerksamkeit bekommen.
Das,
so,
das
und,
ist,
und deswegen habe ich es vielleicht auch negativer wahrgenommen, weil es für mich nicht eben dieses, ich möchte gehört werden, ist, sondern, oh Gott, ich komme nicht damit klar, jemand anders steht, kriegt mehr Aufmerksamkeit als ich. Also sowas kindlich, naives eher.
Ja, ja,
und
na
das
klar, das
ich halt
dieses
dann,
Infantilisieren,
das ist halt,
was ja viele Frauen aber auch in unserer patriarchalen Gesellschaft machen und was sie machen müssen, um eben überhaupt anerkannt zu werden. Es ist natürlich eine falsche Anerkennung. Es ist natürlich keine Anerkennung, die irgendwie positiv ist oder schön. Mhm. Und letztendlich leiden sie da ja auch drunter. Das ist ja der ganze Punkt der Sache. Beide versuchen auf eine bestimmte Art und Weise, ihre Stimme gehört zu kriegen. Und beide scheitern daran. Grandios. Mhm. Es ist eine unfassbar tragische Geschichte. Das wird im zweiten Teil auch nochmal mehr aufgegriffen, wie tragisch das alles ist.
Ich bin sehr gespannt.
Also, es ist schwierig einzuordnen. Und genau dieser Punkt am Ende des ersten Teils, du sollst Glinda nicht mögen. Du sollst nicht sagen, juhu, was für eine geile Entscheidung trifft sie. Aber gleichzeitig finde ich vor allen Dingen an diesem Song Defying Gravity am Ende, wo die beide sich gegenseitig ja auch nochmal singen, I hope you're happy. Sie wissen, dass sie sich trennen müssen. Sie wollen beide, dass die andere irgendwie Erfolg hat mit dem, was sie tut. Aber sie glauben beide, dass es der falsche Weg ist. Und das ist sehr stark gespielt von Ariana Grande und Cynthia Erivo. Und Glinda ist einfach meiner Meinung nach ein Charakter, der noch sehr viel zu lernen hat und der auch noch sehr viel lernen wird. Freut euch darauf im zweiten Teil.
Ich glaube, mein größtes Problem ist, weil ich immer die Angst habe, dass das Endergebnis ja am Ende trotzdem der Wizard von Oz ist, wo sie immer noch gegeneinander sind, irgendwie. Und ich deswegen unsicher bin, ob ich da wirklich so mitgehen kann mit dem Weg von Glinda, weil ich so bin, so selbst wenn sie sich jetzt mögen, am Ende sind sie ja trotzdem gegeneinander und sie bringt Dorothy dazu, sie umzubringen.
Ja, guck also, dir an. Also ich meine, wir sind bei No One Mourns the Wicked ja schon einen Schritt weiter als die Geschichte vom Zauberer von Oz.
Ja, das ist doch das Ende vom Oz. Also der Film,
genau.
Der Film
beginnt mit dem Ende.
Mit dem Ende von Wizard of Oz und erzählt dann in einem Rückblick mehr oder weniger diese komplette Geschichte.
Genau. Also, ja.
Ich möchte jetzt auch noch einmal kurz zu einem ausholen, auf anderen Ebenen.
Ganz Leute.
Keine Sorge, so lange wird's nicht. Ich will vorwegschicken, ich habe auch geheult bei Defying Gravity und alles und ich fand's schon schön. Ich muss aber meckern. Und zwar war ich sehr frustriert und wütend am Ende von Popular, dem Song, dass nicht der restliche Film so aussieht. Weil das, was ist, wo ich so bin, das ist so eine bunte Welt. Und Oz ist der Technicolor Dream. Mhm. Und dieser Film sieht nicht nach dem Technicolor Dream aus. Ich war so frustriert, es tut mir leid. Aber das Ende von Popular, unfassbar, den Song fand ich auch fantastisch einfach.
Popular ist großartig.
Es ist ein großartiger Song und da ist dieser Gang in diesem pinken, in diesem kräftig pinken Licht getüncht. Und es ist einfach Farben, die dir entgegenstrahlen. So, und ich hab's geliebt. Und das nächste, dann kommt Schnitt und du siehst verblasste, pissgelbe Säulen und sonstiges, die einfach, ja, ich sehe, dass, also ich glaube, mein größtes Problem ist auch damit, ja, ich sehe, dass sie das alles gebaut haben, aber ich sehe halt auch, dass es eben gebaut ist. Mhm. Und es fühlt sich nicht echt an. Und ich habe jetzt die Tage einen anderen Film nachgeholt aus den 60ern, die Regenschirme von Cherbourg und ich war noch wütender auf Wicked, dass der nicht diese Farbgewalt hat. Mhm. Weil der Film einfach auch teilweise sogar ein ähnliches Farbschema bedient. Auch mit Grün, mit viel Grün- und Pinktönen einfach arbeitet. Und das sieht so viel fantastischer aus. Und ich war dann nochmal ein bisschen frustrierter über Wicked, dass der mich einfach auf dem Level nicht abgeholt hat, weil ich so dachte, das hätte man. Also mein Gedanke war die ganze Zeit so, ihr habt das, ihr habt hier dieses Pink und dieses Grün und einfach diese komplette Farbwelt von Oz, an die man ja, wenn man an die denkt, ja auch immer mit den roten Schuhen und sonstiges so. Es ist die Technicolor-Welt. Warum sieht's nicht so aus?
Dann vielleicht lieber ins Theater, oder?
Ja, ich glaube, das fand ich letztendlich einfach gar nicht so schlimm, weil das ist okay, weil das für mich einfach sowas ist, worauf ich persönlich nicht so viel Wert lege, deswegen ist es okay gewesen. Aber ja, im Theater muss ich ehrlich gestehen, es ist jetzt auch nicht so krass bunt. Also es ist ein buntes Stück, aber es ist nicht ein Technicolor Dream Musical. Also es ist sehr musicalnah von der Aufmachung her gewesen, was ich sehr positiv finde.
Ja.
Und es ist
John M. Schuh, der kann das ja auch, ne?
Ja. Also. Und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, dass sie diesen Film zweigeteilt haben, weil ich der Meinung bin, dass das allen Charakteren mehr Tiefe gibt und vor allen Dingen ein gutes Ende ist, weil man kann nach Defying Gravity nicht nachlegen. Der zweite Teil des Films wäre immer schlechter geworden.
Ja. Das ist übrigens auch interessant, weil ich habe letztens mit unserer Freundin Sarah noch gesprochen, die auch das Musical ja eben kennt und der das auch so ging. Und mir als jemand, der das Musical nicht kennt, ich war nämlich auch der Meinung so, dass der Film mindestens 20 Minuten zu lang ist.
Nee, das ging mir gar nicht
tatsächlich,
so.
Aber ich finde es einfach spannend, weil ich das von vielen Leuten mitbekommen habe. Viele Leute, die das eben das Musical mögen, sind so, sie finden es gut und viele, die es eben nicht kennen, sind dann so wie ich, es fühlt sich aufgeblasen an und so.
Ja.
Und ich bin auch sehr gespannt.
Es ist für die Musical-Fans gemacht, würde ich sagen.
Das finde ich halt sehr interessant tatsächlich.
Ja.
Ich werde natürlich trotzdem nächstes Jahr reingehen und das nochmal gucken so. Und vielleicht auch ein Double-Feature oder sowas, weil es halt schon mich arg genug abgeholt hat. So.
Ja, John M. Schuh haben wir beim letzten Mal beispielsweise gar nicht erwähnt. Der Regisseur, der hat ja auch schon In the Heights gemacht damit extrem bewiesen, dass er Musical inszenieren kann.
Ich hoffe, der macht noch ein paar mehr.
Der wird auf jeden Fall noch den zweiten Teil machen, der dann nächstes Jahr in die Kinos kommt. Und ich danke und sag mal.
Sie langweilen Sie sich, Herr Professor?
Nein, ich finde das alles sehr interessant.
Wir weniger.
Ja, genau. Und du hast noch einen Wunsch frei. Einen musikalischen. Ihr könnt Wicked natürlich ab dieser Woche noch im Kino sehen und überall und so überhaupt und so. Und der läuft ja auch gut. Und du wolltest dir noch was wünschen vom Soundtrack?
Ja, Dancing Through Life.
Das soll dir gewährt sein. Dieser Wunsch.
Weil Jonathan Bailey ist großartig.
Wird dir gewährt.
Second Dad.
Vielen Dank, liebe Lisa, dass du noch hier warst, um uns aufzuklären, warum Wicked doch unbedingt sehenswert ist.
So unbedingt.
Ich glaube, da waren wir
in diesen Tagen im Rahmen unserer Kinostarts zwischen Weihnachten und Neujahr. Der Weihnachtsfilm Wicked. Hier ist Dancing Through Life aus dem Soundtrack. Dancing through. Glenda. So.
Entschuldigung, Mr. Taggart, aber so eine kleine Pause mit Tanz hebt die Stimmung.
So ist es. Wir haben noch was vor, denn wir wollen natürlich auch heute so quasi, wie das sich gehört, bei zwei Buchenden den Film nicht enden lassen hier, ohne auf die
Filmriss-Sofa-Ecke
zu blicken und einen weiteren indischen Film, den du dir angeschaut hast, lieber Flo, der dich vielleicht ein bisschen mehr gepackt hat. aber wir wollen jetzt nicht mehr über All We Imagine As Light reden und warum der Film so großartig ist, sondern wir reden über Kill.
Genau.
And now for something completely different.
Genau, das komplette Gegenteil der mehr oder weniger hart nationalistische Super-Action-Film aus Indien.
Yeah.
So ungefähr. Von Nikhil Nagesh Bhatt, der jetzt eben zu uns kam, der auch schon ein bisschen für Aufsehen erregt hat. Das ist ein relativ kurzer indischer Film, der ist auch nur 105 Minuten lang und es geht eben um die Geschichte von Amrit Rathod, der ist irgendwie Kommandosoldat, er ist auch nicht ein normaler Soldat, er ist Kommandosoldat in der indischen Armee, er ist ein richtig krasser Typ und er ist verliebt in eine Frau, die anscheinend eine arrangierte Ehe bekommen soll, die sie verlobt wurde und dann fahren die am nächsten Tag auch in so einem großen Zug nach Mumbai und während die da drin sind, er möchte sie da abholen aus diesem Zug oder will im Zug schon zu ihr stoßen, kommt eine Räuberbande. Irgendwie, das ist halt wirklich so, es sind die 40 Räuber so ungefähr. Und die überfallen diesen Zug und stellen dann fest, dass eben seine Geliebte die Tochter von irgendeinem riesigen Logistikunternehmer ist und kommen dann drauf, lass mal nicht Tablets und Handys klauen, sondern lass mal hier Lösegeld rausholen. Das findet er natürlich gar nicht toll und dann geht's halt eben los durch den Zug. Der Zug als Setting ist meiner Meinung nach fast schon ein bisschen verschenkt, weil man zwischendurch doch hätte mehr machen können, vor allen Dingen was Übersicht angeht, weil man zwischendurch überhaupt nicht mehr rafft, wer wo in welchem Waggon ist. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Am Ende gibt es einfach viel ins Gesicht und es gibt einen großen sadistischen Gegenspieler natürlich. Der Anführer dieser Räuberbande ist irgend so ein Typ, der einfach Spaß daran hat, Leute zu töten. Klar. Es geht hart zur Sache. Am fantastischsten ist, dass einfach auch die Titlecard nach 45 Minuten erst kommt und da auch fast schon tonaler Shift passiert, weil Amrit mehr oder weniger mit einem anderen Soldatenkollegen da in diesem Zug ist und sie wehren sich gegen diese Räuber, aber sie sind die ganze Zeit so, ja, wir knocken die aus, wir verletzen die, aber wir gehen nicht zu hart gegen die vor. Ne? Sie versuchen in Anführungsstrichen nett zu bleiben und die halt nur K.O. zu schlagen und nicht umzubringen. Dann passiert etwas in der Handlung. Und ab da wird das Gaspedal oder wird der Regler nur weiter aufgedreht, was Gewalt angeht. Und er ist wütend und dann auf einmal, also es ist wirklich wie so, es ist während so einer Kampfsequenz und es legt sich so ein Schalter um und auf einmal ist die Gewaltschraube einfach angedreht und er bringt die Leute gnadenlos alle um. So, und das haben wir. Ich habe ein bisschen.
Da weiß man, was man hat.
Ja, also das ist der Film im Grunde. So, ja, wer darauf Bock hat, guckt sich das an. Ich habe noch ein bisschen gelesen.
Wer mochte, wird wahrscheinlich auch hier für dich, ne?
Ja, der kann vielleicht auch zwischendurch ein bisschen enttäuscht sein. Es ist halt, also da kann es nicht ganz mithalten. Da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, es ist auf demselben Level wie The Raid. Aber es ist, also ich fand es sehenswert. Was ich noch interessant fand, was ich so gelesen habe, eben dieses ganze, man hat halt hier wieder den krassen Kommandosoldaten, indische Armee. Es ist halt wirklich so ein Gegenentwurf zu sowas wie All Imagine is Light, wo du halt die Frau hast, die die Frauenperspektiven erzählt und alles irgendwie sehr, sehr viel kleiner ist. Ja, guckt euch das vielleicht an, wenn ihr Bock drauf habt. Es ist, ihr müsst gucken, ich glaube, wir haben Blu-rays zum Verlosen, wo es im Laden steht, mindestens die 18er-Abteilung oder unter der Ladentheke, weil der Film hat keine FSK 18 bekommen, sondern nur ein Spiel-JK ungeprüft Logo.
Hm. Bei Cable Light ist er jetzt erschienen, Kill ab sofort zu haben für Freunde des Genres. Ja, vielen Dank, lieber Flo. Außerdem frisch zum Fest erschienen und jetzt auch ja gerade im Fernsehen gewesen, David Striso als Bach, hier in Leipzig auch inszeniert und gedreht. Ein Weihnachtswunder nennt sich das Ganze. Wer also Wohlfühlkino braucht, der kriegt das jetzt also auch fürs Heimkino. Bach, ein Weihnachtswunder ist erschienen und auch zu gewinnen. Wir haben zu Fast Charlie, der mit Pierce Brosnan bei uns hier in den Handel kommt. Eurovideo hat das Ganze zu verdanken, irgendwie wir. Und der kommt auch jetzt aktuell hier bei uns. Halte deine Freunde nah und deine Feinde tot, sagt das Cover. Gut, und außerdem haben wir für euch noch Klassiker zu gewinnen auch und die auf jeden Fall hier auch noch gewürdigt werden sollten. Zum einen der wunderbare Time Bandits von Terry Gilliam ist jetzt bei Pandastorm als 4K Mediabook erschienen. Und Paris, Texas, der Klassiker von Wim Wenders, ist nicht nur zu sehen im Sasi-Kino vom 28. bis zum 31.12. nochmal auf der großen Leinwand, sondern es gibt ihn auch jetzt auf DVD und Blu-ray als 4K, also irgendwie frisch remastert und so auch, ne?
Ja, war das doch, ja. Da gab es letztes oder vorletztes Jahr ein neues Remaster.
Genau. Und da vor allen Dingen auch eben nochmal auf der großen Leinwand zu sehen und halt eben jetzt auch im Handel gemeinsam mit einer großen Wim Wenders Box. Studio Kanal hat die veröffentlicht und wir...
Wovor haben Sie Angst?
Was, wenn es zurückkommt?
Es kommt nicht zurück.
Und wenn doch?
Wenn das passiert, vernichten wir es.
Haben noch dies hier.
Filmriss, Filmquiz.
Genau. Letzte Woche gab es Kick-Ass 2 und jetzt was anderes auf den Hintern.
Vater... Sieh dir diesen Ort an. Er ist wunderschön.
Vater, wir sind es.
Meine Söhne. Ich habe auf euch gewartet.
Ich weiß, wir sind hier, um dich nach Hause zu bringen.
Nach Hause bringen, ja. Eure Mutter, sie ruft nach mir. Hört ihr es?
Ja, habt ihr es gehört? Dann wisst ihr vielleicht, worum es sich dreht und könnt uns
schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es zu Es liegt an dir, Cherie, Freikarten und T-Shirts in dieser Woche. Es gibt zu Freud Freikarten und C.S. Lewis Bücher, ein Leben in Briefen. Und von Craven haben wir außerdem noch von Panini für euch zu Weihnachten hier Spider-Man vs. Craven bekommen. Also auch das als Comicband hier zu gewinnen. Das war's von uns. Wir wünschen euch allen ein frohes Fest.
Frohe Weihnachten.
Ho, ho, ho.
Yay.
Viel Spaß beim
Weihnachten. Flo nicht.
Doch.
Dankeschön, dass ihr da wart, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Samstag hören wir uns hier 4 Stunden lang wieder. Jetzt müssen wir leider abgeben. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, Dorf.
Radio Blau.